Liebe Gemeinde, Umgang mit Hiobs Botschaften bei der letzten Predigt zu Hiob, dem leidenden Gerechten. Da hatten wir einen Mann vor Augen, der in der Asche sitzt. Sein Wohlstand ist verbrannt. Über seinen Kindern ist das Dach des Hauses zusammengebrochen. Seine Gesundheit ist angekratzt. Und Hiob sitzt in der Asche seines Lebens und kratzt sich mit einer Scherbe die eitrigen Wunden. Und seine Freunde kommen aus der Ferne, um ihn zu trösten. Und die Freunde machen sich ihm gleich. Sie trauern, sie schweigen mit ihm und sie sehen, dass sein Schmerz sehr groß ist. Miteinander schweigen und auch weinen, das kann tröstlich sein. Und sein Leid totschweigen und schweigen müssen, es verheimlichen müssen, das kann krank machen. In einem Gespräch mit einer Person, die gerade eine lange und schwere Zeit durchleiden muss, kommen wir auf die letzte Hiob-Predigt zu sprechen. Und die Person sagt zu mir, besonders gut fand ich die Frage, wie viel Raum bekommt Leid in unserer Gemeinde? Die Person sagte, oft habe ich den Eindruck, wenn man in die Gemeinde kommt und mitsingen will, muss man fröhlich sein. Und das finde ich eine ganz spannende Frage. Wie viel Raum darf Leid in unserer Gemeinde bekommen? Und der Bibeltext von heute beginnt mit den Worten, danach tat Hiob seinen Mund auf. Der Leidende bricht sein Schweigen. Und was darf er jetzt aussprechen? Warum ist es so wichtig, dass wir über Gott und Leid in der Gemeinde sprechen? Das ist nicht irgendein Thema, über das man auch noch sprechen könnte, sondern es ist eins der Themen, an denen Glaube auch verloren geht. Es gibt eine aktuelle Studie zum Thema, warum ich nicht mehr glaube, und die untersucht, warum jungen Erwachsenen der Glaube abhanden kommt. Und eine von 8 Lebensgeschichten in diesem Buch erzählt von Andreas, der Geplagte wird da genannt. Andreas ist 30 Jahre alt, studiert Wirtschaftswissenschaften, besucht mit seiner immer noch gläubigen Frau eine landeskirchliche Gemeinschaft. Er wuchs mit 5 Geschwistern in einer russlanddeutschen Familie auf und als seine jüngste Schwester an einem Hirntumor stirbt, entsteht bei ihm erste Zweifel an der Existenz Gottes. Er investiert sich damals noch in die baptistische Gemeindearbeit, eine Zeit fast sogar täglich. Er leitet verschiedene Jugendgruppen, spricht viel mit anderen über den Glauben. Er wünscht sich Freundschaft mit Gott, aber er sagt, zwischendurch habe ich ein paar Erfahrungen im Leben gemacht, wo ich festgestellt habe, dass ich Gott einfach nicht verstehe, wie er ist oder warum das so ist. In meinem Umfeld sind einige Menschen gestorben. Ein Schlüsselerlebnis, da waren Freundinnen von mir, die waren jünger als ich, alle zusammen unterwegs mit dem Auto zum Geburtstagsfeiern. Die hatten einen Unfall, sie alle bis auf eine sind gestorben. Und so entscheidet sich Andreas mit 28 nicht mehr mit der Dissonanz leben zu wollen, dass Gott ein liebender Vater ist und er solche Erfahrungen machen muss. Er tritt vor die Gemeinde und erklärt das. Und viele in der Gemeinde tragen ihn. Er ist trotzdem weiter in der Gemeinde aktiv. Er wird geschätzt. Er fühlt sich wohl in der Gemeinschaft. Seine Frau steht ihm bei, ohne dass sie selbst an Gott verzweifelt, ohne dass sie an Gott verzweifelt. Und Andreas sagt, sie kann mich in vielen Punkten verstehen, nur sie kriegt halt irgendwie die Kurve und ich eben nicht. Deswegen rede ich heute darüber, weil Schmerz und Verlust eine Anfechtung des Glaubens sein können. Und es ist so wichtig, dass wir dafür eine Sprache finden und dass wir offen darüber sprechen können. Es gibt echte Hindernisse, von seinem Leiden mit anderen Christen zu reden. Es gibt ein Reden über Gott, eine Theologie, die das Reden von über Leid unterbindet. Eine gut gemeinte Theologie, die Proklamation des Sieges Jesu über alles Leid, über Schmerz und Krankheit, die kann in einer Euphorie übersehen, dass auch nach der Auferstehung Jesu Verlust, Schmerz und Krankheit existieren und durchlitten werden müssen. Paulus hat eine chronische Krankheit gehabt, den Pfahl im Fleisch. Und nach ihm viele gläubige Menschen, die durch ein tiefes Tal wandern. Und es gibt auch ganz bekannte Prediger, Evangelisten, die selbst ein chronisches Leiden haben. Ein Hindernis. Ein zweites Hindernis, es gibt einen Frömmigkeitsstil, der den Eindruck vermittelt, nur gut gelaunte Menschen sind willkommen. Dann heißt der Gottesdienst nicht mehr Gottesdienst, sondern Celebration und die Begegnung mit Gott wird zum ständigen Event und Happening. Und dann gibt es noch innere Hindernisse. Es gibt innere Verbote, vielleicht von den Eltern oder eben prägenden Persönlichkeiten. So darfst du nicht denken. So darfst du über Gott doch nicht reden. Das darfst du nicht laut sagen. Und was hilft, solche Hindernisse zu überwinden? Hiobs Lebenserfahrung, die stellt sein Denken über Gott auf den Kopf. Und mein persönlicher Glaube wurde durch heilsame, wurde eigentlich dann heilsam in Bewegung und verändert, eigentlich durch Leiterfahrung in der Familie. Auch durch Wunder, die wir erlebt haben, aber mehr, glaube ich, wenn ich mich selber beobachte, durch Leiterfahrung. Warum dürfen wir über das Leid angstfrei reden und dem auch jetzt Raum geben? Weil die Bibel dem Leid Raum gibt. Ja, das ganze Buch Hiob ist ja ein Ringen darum, 42 Kapitel lang. Und die Mehrheit der Psalmen sind Klagepsalmen. Und im Neuen Testament ringen die Briefautoren mit Anfechtung, mit Leiterfahrung. Und wenn Gottes Wort Leid anspricht und ausspricht und aushält, dann sollen wir das auch einüben. Wo ist Gott im Leid? Heute Morgen müssen wir eine Spannung aushalten. Ja, dass in der folgenden Rede Hiobs, nur ein Kapitel, Kapitel 3, Gott nicht angeredet wird. Und Gott auch nicht wirklich eine Rolle spielt. Anders als in der ersten Predigt, in Hiob 1 und 2, wo Hiob Gott lobt im Leid und das Leiden erduldet. Aber jetzt, in Hiob 3, wird Hiob ungeduldig. Und trotzdem ist Gott ja nicht außen vor. Wo ist Gott im Leid? In der folgenden Rede Hiobs kommt Gott zwar nicht zu Wort, aber ich bin überzeugt, Gott hört zu. Wahrscheinlich auch die Freunde, die noch da sitzen und zuhören. Aber hören wir mal Hiob zu. Im Grunde genommen ist das ja wie ein Seelsorgegespräch, bei dem wir dabei sein dürfen. Und ich lese uns seine Gedanken im Leid in drei Abschnitten. In einem durch wäre das kaum zu ertragen, deshalb lieber in drei oder sogar vier Abschnitten. Hiob 3, die Verse 1 bis 11 nach der Einheitsübersetzung. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Hiob ergriff das Wort und sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen. Jener Tag werde Finsternis. Nie frage Gott von oben nach ihm, nicht leuchte über ihm des Tages Licht. Einfordern sollen ihn Finsternis und Todesschatten, Gewölk über ihn sich lagern, Verfinsterung am Tag mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel raffe sie hinweg. Sie reihe sich nicht in die Tage des Jahres, sie gehe nicht ein in die Zahl der Monde. Ja, diese Nacht sei unfruchtbar, kein Jubel komme auf in ihr. Verwünschen sollen sie die Verflucher der Tage, die es verstehen, den Leviathan zu wecken. Verfinstert seien ihrer Dämmerung Sterne, sie harre auf Licht, jedoch umsonst. Die Lieder der Morgenröte schaue sie nicht. Denn sie hat die Pforten an meiner Mutterleib nicht verschlossen, nicht das Leid verborgen vor meinen Augen. Warum starb ich nicht vom Mutterschoß weg? Puh. Der Leidende, der kann gar nicht mehr fassen, was ihm geschieht. Und er kann es nicht mehr mit sich selbst ausmachen. Er kann es nicht für sich behalten. Er muss es jetzt aussprechen, expressiv. Und Hiob spricht hier keine versöhnlichen Worte. Er relativiert es auch nicht. Er sagt, anderen geht es noch viel schlechter, anderen ist das auch schon passiert. Nein, er malt ein schwarzes Bild. Und das sind dunkle Worte, dunkle Bilder, dunkle Gedanken. Und das tut schon beim Zuhören weh, denn Hiob verflucht den Tag seiner Geburt. Und in Trauerprozessen gibt es immer wieder die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens, des Schocks und ebenso die Wut, den Zorn. Und bei Hiob vermischt sich beides. Und seine ungehemmte Wut gegen den Schmerz, die richtet er gegen sich selbst. Wohin mit meiner Wut? Er richtet sie gegen sich selbst und Hiob sucht einen Ausweg aus dem Labyrinth des Leidens. Denn wer leidet, der entwickelt eine Auswegstrategie. Und sein Leben wird ihm so zum Überdruss, dass er sich jetzt nicht Linderung wünscht und Genesung und Besserung und ein gutes Ende, sondern ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen. Hiob verflucht nicht Gott, sondern seinen Tag, seinen Geburtstag. Er malt sich aus, wie es wäre, gar nicht geboren worden zu sein. Der Geburtstag, der ist doch eigentlich Jahr für Jahr Licht. Der ist Freude, Anlass für Geschenke. Der Geburtstag, der im Kalender rot angestrichen wird. Im Schmerz will er ihn auslöschen. Er will ihn ungeschehen machen. Und Geburtstage können schmerzhaft sein, wenn sie uns an einen Menschen erinnern, der zu früh von uns gegangen ist. Dann ist jeder Geburtstag auch ein Schmerz. Oder ein Geburtstag erinnert uns an jemanden, mit dem wir keinen Kontakt mehr haben und der im Moment wie tot ist. Hiob darf diese Wut zum Ausdruck bringen. Er darf es. Es wird Heilige Schrift. Vor kurzem war eine Gruppe vom Frühstück für Trauernde mit Sabine Schmidt auf dem Ricklinger Friedhof in den Räumen der Stille. Das sind 5 Räume unter freiem Himmel. Und an der Station Zorn, ich habe ein Bild gemacht, da kann man mit einem Metallgegenstand gegen eine Säule schlagen und es entsteht ein lauter Klang. Und als ich dort stand und diesem Schmerz und der Wut meiner Trauer nachspürte und dann diesen Klang erzeugte, da erschreckte ich mich selbst, wie heftig das klingt. Und das tat nicht nur mir weh, sondern ich dachte auch, oh, das tut den anderen jetzt ja auch weh. Man ist, in dem Fall war schönes Wetter, ein weiter Platz und auf einmal hört man diesen Klang, den Schmerz als Klang. Und diese Worte Hiobs, die gehören zu den dunkelsten der Bibel und das ist so ein Klang. Und diese Bibel gibt diesen Worten Raum und einen Klang. Hiob geht ja in diesem einen Satz, verfluchter sei der Tag meiner Geburt und die Nacht sogar noch weiter, denn jetzt verflucht er sogar die Nacht, in der seine Mutter ihn empfangen hat und sein Vater ihn gezeugt hat. Man vermutet, das war sogar die Hochzeitsnacht, in der das Brautpaar zum ersten Mal miteinander schläft und ein Kind empfängt. Und Hiob wünscht sich im Schmerz, das wäre nie passiert. Das ist natürlich absurd. Wäre das nie passiert, dann gäbe es ihn nicht, könnte er sich das gar nicht wünschen. Aber wer so sein Schweigen bricht, der beweist Mut. Denn wenn wir als Seelsorger oder Mitmenschen jemanden zuhören, der sein Schweigen bricht, dann kostet das Mut, das kostet auch richtig Kraft, Energie, das zuzulassen. Es kostet Kraft, mit jemandem für einen Moment in die Dunkelheit zu gehen. Und die meisten von euch kennen mich persönlich ja eher als lebenslustigen Menschen, als vorschnellen Menschen, auch sicherlich mal vorlaut. Aber wenn man mit einem Menschen unter 4 Augen zusammen ist und jemand sein Herz öffnet, dann verstummt in mir alles, was laut ist. Dann gehen wir für einen Moment in die Dunkelheit. Und dort, in diesem Raum, da ist es wichtig, dass der andere unverstellt sagen darf, was ihn lebensmüde macht, was ihn wütend macht, was ihm Überdruss erzeugt. Und Hiob drückt hier seinen Daseinsekel aus. Und in diesem Moment, er kann sich nicht dem Leben zuwenden. Er stöhnt, er klagt und er tut das mit einem ganz alten Klagewort. Warum? Wir hören auf die Fragen Hiobs ab Vers 11. Warum starb ich nicht vom Mutterschoß weg? Warum kam ich aus dem Mutterleib und verschied nicht gleich? Warum nur kamen die Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich daran trank? Still läge ich jetzt und könnte rasten, entschlafen wäre ich und hätte Ruhe. Bei Königen, bei Ratsherren im Land, die Grabkammern für sich erbauten, oder bei Fürsten, reich an Gold, die ihre Häuser mit Silber gefüllt. Wie die verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht mehr, Kindern gleich, die das Licht nie geschaut. Dort hören Frevler auf zu toben, dort ruhen aus, deren Kraft erschöpft ist. Auch Gefangene sind frei von Sorgen, hören nicht mehr die Stimme des Treibers. Klein und groß ist dort beisammen, der Sklave ist frei von seinem Herrn. Warum? Warum starb ich nicht vom Mutterschoß weg? Hiob fragt, warum nur muss ich leben, so leben? Und warum wurde mir nicht schon der Tod nach der Geburt geschenkt? Gehen diese Fragen nicht zu weit? Es ist nicht die Absicht dieser Warum-Fragen, eine Diskussion zu eröffnen. Warum Hiob geboren wurde, warum er leben musste. Die Absicht von diesem Warum ist es, einen Raum der Klage zu öffnen, ein Klang. Warum? Diese Frage hilft zu sagen, dass der Schmerz sehr groß ist. Und Hiob denkt laut darüber nach, wie es wäre, an einem anderen Ort zu sein. Wo ist er gerade? In der Asche sitzend. Er wünscht sich an einen anderen Ort und er will nicht mehr leiden und deswegen überlegt er, wie wäre es denn, nicht mehr leben zu müssen. Hiob denkt über seinen Tod nach, über den Zustand des Todes. Was wäre, wenn der Tod ein Raum wäre? Wo wäre ich dann und wie wäre es dort? Und Hiob malt sich den Raum des Todes aus. Er malt Todesbilder. Und der Tod erscheint ihm im Totenreich als ewiger Schlaf im Grab, als ewige Ruhe und Stille. Der Tod erscheint ihm als sozialer Gleichmacher. Alle Unterschiede unter Menschen, die stressen können, reich und arm, mächtig und ohnmächtig, oben und unten, groß und klein, Bestimmer und bestimmt werden. Die werden dort egalitär, sie werden egal, sie werden angeglichen. Im Tod sind alle gleich, so Hiobs Wunschdenken. Und egal, ob man Prachtgräber hat oder ein einfaches Grab, Hiob schwärmt fast vom Tod. Und der Lebensmüde wünscht sich an einen anderen Ort. Aber was bedeutet das für sein Hier und Jetzt, für den Ort, wo er gerade ist? Hier und jetzt fühlt er Unruhe, Unfrieden, er fühlt Lärm, Rastlosigkeit, Schlaflosigkeit quält ihn, er wird immer angetrieben, da ist innere Unruhe, da ist Getöse. Und das sind gar keine Todesbilder. Ruhe, Frieden, Stille, das bedeutet Lebensqualität. Und der Erschöpfte sehnt sich nach Erquickung, der Rastlose nach Ruhe, der Getriebene nach einer Pause und der Abhängige nach Freiheit. Deshalb Hiobs Lebenssehnsucht, die verbirgt sich übermalt in diesen dunklen Todesbildern. Hiobs Lebenssehnsucht verbirgt sich in seiner Todessehnsucht. Der Lebensmüde will so nicht mehr leben. Anders wäre es möglich, anders wäre es lebenswert. Es ist nicht ungefährlich, so über den Tod zu reden. Es kann so wichtig sein, das Schweigen zu brechen, über den Schmerz und über den Tod zu reden. Wenn der Tod aber zum Sehnsuchtsort wird, wie für Hiob, für einen Moment, ist die Versuchung, sein Leben selbst zu beenden, relativ groß. Und deswegen wird sehr zurückhaltend über Selbsttötungen berichtet. Deswegen wird bei jedem Suizidbericht auf die Telefonseelsorge hingewiesen, die rund um die Uhr erreichbar ist. Hiob hat noch keine Suizidgedanken, aber Todessehnsucht ja. und er spricht seine Gedanken aus und seine Worte werden Heilige Schrift. Und wenn wir als Gemeinde es unterdrücken, den Schmerz auszudrücken, dann verdrängen wir die Aggression, dann verdrängen wir die Lebensmüdigkeit und alles Verdrängte kehrt zurück. Und wenn jemand in deiner Gegenwart dunkle Gedanken äußert, prüfe, ob du Zeit hast für ihn und ihm dein Ohr leihen kannst. Das kostet Kraft. Überlege nicht, wie du ihn auf bessere Gedanken bringen kannst. Darum geht es in dem Moment nicht. Sondern wenn jemand ein dunkles Bild von seiner Gegenwart malt, dann tut das weh, das auszuhalten und hinzuhalten. Und es kann befreiend sein, vor Gott und vor einem Menschen das sagen zu dürfen und zu merken, Gott bleibt da und hört mir zu und ein Mensch auch. Der hält das aus, was ich selber nicht aushalte. Und die Versuchung ist groß, wenn wir Menschen begleiten, die lebensmüde sind, dass wir ein Gegenprogramm malen. Schau doch mal, die Sonne scheint heute, so schön. Andere haben das auch durchgestanden. Du hast es ja noch gut, der so und so, der geht es noch viel schlechter. Und was uns manchmal so als gut gemeinte Ratschläge einfällt, oft ja auch, ich kenne da so ein Medikament, das hat geholfen. Und da gibt es so eine neue Therapie in wo auch immer. Natürlich könnte das entlastend wirken. Und wenn ein Betroffener das selber sagt, dann werden wir es ihm auch nicht ausreden, wenn er sagt, ja, anderen geht es noch viel schlechter. Das kann ein Trost sein, aber nicht als jemand, der jemanden besucht. Häufig ist nämlich das Gegenteil der Fall. Wenn wir jemand stattdessen einen Moment erlauben, sagen zu müssen, Mist, was dir gerade passiert ist. Wie schwer muss das für dich sein? Das ist ein dunkles Tal, durch das du gehst. Das kann manchmal viel mehr lösen als die Selbstschützenden. Ich schütze nicht den anderen, ich schütze mich, dass ich mir das Leid vom anderen vom Leib halte. Und Hiob, er verflucht den Tag seiner Geburt und seiner Zeugung und er wünscht sich einen Ort der Ruhe und des Friedens und er stellt sich den Tod so vor und dann geht er am Ende des Kapitels 3 über dieses Persönliche noch hinaus und er stellt theologisch die Warum-Frage. Wir hören auf Hiob 3, Vers 20. Warum schenkt er, Gott, dem Elenden Licht und Leben denen, die verbittert sind? Sie warten auf den Tod, doch er kommt nicht. Sie suchen ihn mehr als verborgene Schätze. Sie würden sich freuen und jubeln. Sie würden frohlocken, fänden sie ein Grab. Wozu Licht für den Mann auf verborgenem Weg, den Gott von allen Seiten einschließt? Wie gehen wir mit solchen Fragen um? Fragen, wie Gott Menschen in ihrem Leid in Frage stellen. Fragen, wieso erlöst Gott manche Menschen nicht von ihrem Leiden? Warum dürfen sie nicht sterben? Und warum gibt es Menschen, die gerne leben würden und im Sterben liegen? Mensch Hiob, warum machst du uns das so schwer? Deine persönliche Situation können wir ja verstehen. Aber warum musst du uns jetzt auch noch allgemeine Fragen über Gott stellen? Und vor allen Dingen, warum willst du Gott in Frage stellen? Warum Menschen, die sterben wollen, nicht sterben und andere, die leben wollen, sterben? Weißt du, was du damit für Fragen bei uns auslöst? Legen wir solche Fragen nicht beiseite. Wie wir mit dieser Frage nach Gott und Leid umgehen, das entscheidet auch darüber, ob jemand in der Gemeinde Jesu bleibt oder nicht. Wie Andreas, der 30-Jährige, der eben nicht die Kurve kriegt zum Vertrauen und seine Frau, die ihren Glauben behält. Der Hiob von Kapitel 3, er bekommt die Kurve noch nicht. Und er betet am Ende, ab Vers 24, bevor ich noch esse, kommt mir das Seufzen. Wie Wasser strömen meine Klagen hin. Was mich erschreckte, das hat mich getroffen. Wofür mir bangte, das kam über mich. Noch hatte ich nicht Frieden, nicht Rast, nicht Ruhe. Da kam schon neues Ungemach heran. Können wir diese Spannung aushalten? Ich meine, dass jemand sagt, es war schlimm und dann kam es noch schlimmer. Jesus Christus ist für uns das Zentrum des Glaubens. Jesus ist der gekreuzigte und auferstandene Herr. Und der Gekreuzigte sagt im Leid, im Schmerz, was wir aus Psalm 22 gehört haben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Und Jesus stöhnt diese Frage, er klagt sie und er fragt das vom Kreuz her. Und auch seine Gottverlassenheit ist kein Diskussionsbeitrag für eine theologische Debatte. Ja, warum musste Jesus sterben, können wir ihm doch sagen. Und dann kommen die Gelehrten ums Kreuz und diskutieren mit ihm. Ja, wir wissen, warum du sterben musst, das steht doch in Jesaja 53. Und der Nächste, nein, diese Frage, das ist das Ausatmen der lebensmüden Seele. Jesus fragt auch so, er fragt, warum, warum nur? Gott, warum? Nur er sagt, mein Gott. Und das unterscheidet dieses Gebet, Psalm 22 von Hiob 3. Hiob wendet sich in diesem Text nicht an Gott. Er redet erstmal für sich. Die Freunde hören vielleicht zu als Seelsorger. Sie schweigen noch, gleich antworten sie. Aber erstmal hören sie sich das an. Für einen Moment hat Hiob seinen Adressaten Gott vergessen. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte mit Leidenden. Gott hört zu und Gott hält das aus. Und Jesus von Nazareth, der bekommt die Kurve. Er wendet sich an Gott und sagt, mein Gott. Und diesem Gott wirft er seine Fragen vor, in der Hoffnung, dass diese Fragen aufgehoben werden. Wir sind mit Hiob noch nicht am Ende. Im neuen Jahr werde ich das Nachdenken über Hiob fortsetzen. Es dauert ein ganzes Leben, mit Hiobs Botschaften umzugehen. Und mit euch möchte ich lernen, auch solche Spannungen auszuhalten, miteinander. Und der Friede Gottes, der alle menschliche Verstand übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.